SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Isabel Tentrup. Guten Abend. In Stuttgart hat der Prozess gegen mutmaßliche Reichsbürger der Gruppe Reuß begonnen. Eine von Islamisten organisierte Demonstration in Hamburg sorgt bundesweit für Empörung und Diskussionen. Und wir schauen nach Estland in der SR-Info-Bilanz am Abend. Wie geht's dort der Generation Europa? 20 Jahre nach der EU-Osterweiterung. Damals trat unter anderem Estland der Europäischen Union bei. Mehr als 400.000 Seiten Ermittlungsakten, eine Anklageschrift von mehr als 600 Seiten. In Stuttgart-Stammheim hat vor dem Oberlandesgericht am Vormittag der erste Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der Gruppe Reuß begonnen. Vor Gericht stehen 9 Männer. Es geht um Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und um Hochverrat, bei einigen auch um illegalen Waffenbesitz. Das Stuttgarter Verfahren ist der Beginn einer Prozessserie mit insgesamt 27 Beschuldigten. Im Mittelpunkt der Vorwürfe stehen mutmaßliche Umsturzpläne eines Netzwerks aus dem Reichsbürgermilieu rund um Heinrich XIII. Prinz Reuß. Zum Prozessauftakt heute legte die Bundesanwaltschaft dar, wie weit der Aufbau einzelner militärisch organisierter Gruppen teils war. Aus Stuttgart berichtet Nicole Freiler.
Die terroristische Vereinigung sei ein Konstrukt, nicht alle Angeklagten seien Reichsbürger und wer an Verschwörungstheorien glaube, der werde lächerlich gemacht. Es sei vielmehr ein politischer Prozess. So die Aussagen einiger Verteidiger am ersten Verhandlungstag. Einige Anwälte kritisierten auch, dass das Verfahren gegen die mutmaßliche Terrorgruppe auf 3 Standorte aufgeteilt wurde. Außerdem würde in den Medien eine Vorverurteilung stattfinden. Seit dem Morgen müssen sich im Hochsicherheitssaal vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart 9 mutmaßliche Mitglieder der Gruppe um Prinz Reuß verantworten. Bis auf einen stammen sie alle aus Baden-Württemberg. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen und die sogenannte Vorbereitung eines Staatsstreichs. Sie sollen zum militärischen Arm der Gruppe gehört haben. Demnach wollten sie das System in Deutschland notfalls mit Waffengewalt stürzen. Einer der Angeklagten aus Reutlingen steht zudem wegen versuchten Mordes vor Gericht. Der Prozess in Frankfurt, in dem dann Prinz Reuß vor Gericht steht, beginnt am 21. Mai, der Münchner Prozess am 18. Juni.
Holger Schmidt ist ARD-Sicherheitsexperte. Er hat die Vorgänge und Ermittlungen rund um die Gruppe Reuß im Blick und berichtet immer wieder über die Reichsbürgerszene. Mit ihm konnten wir kurz vor der Sendung sprechen. Herr Schmidt, der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder dieser Gruppe Reuß, welche Relevanz hat dieses Verfahren Ihrer Einschätzung nach?
Na, es ist die bislang größte und wahrscheinlich auch gefährlichste Vereinigung, die wir in der militanten Reichsbürgerszene in den vergangenen Jahren gesehen haben. Es hat ja schon vorher auch sehr gewalttätige Aktionen gegeben. Vor dem Oberlandesgericht Koblenz läuft seit einigen Monaten ein Verfahren. Da geht es um die mutmaßlich geplante Entführung von Karl Lauterbach. Und wenn man das so vergleicht jetzt mit der Gruppe Reuß, muss man sagen, diese Gruppe ist einfach ungleich viel größer, ungleich viel professioneller vorgegangen, wenn man den Ermittlungsergebnissen des Generalbundesanwalts folgt. Und wir sehen auch an einigen Punkten, dass sie noch entschlossener gewesen ist, weil sie auch strategischer sich aufgestellt haben soll. Und dadurch wird dieses Verfahren ganz besonders. Und auch wenn heute noch nicht die Führungsfiguren, die mutmaßlichen Führungsfiguren, wie zum Beispiel Heinrich der 13. Prinz Reuß, aber auch die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann auf der Anklagebank saßen, so hat man doch bei den Angeklagten schon gesehen, dass es da, ich sag's jetzt mal so flapsig mit meinen Worten, um relativ schwere Jungs geht, Leute mit teilweise militärischer Vorbildung. Und einem Angeklagten wird ja auch vorgeworfen, dass er, als die Polizei versucht hat, seine Wohnung zu durchsuchen, die Beamten mit einer Art Hinterhalt erwartet hat, sie geschossen hat. Deswegen ist er auch wegen zweifachen Mordversuchs angeklagt.
Sie sprechen von schweren Jungs. Wie ist denn der Staat aufgestellt im Umgang mit Reichsbürgern in der Bekämpfung auch möglicherweise terroristischer Umtriebe aus diesem Milieu heraus?
Also ich glaube, das Problem, das aus dieser Szene resultieren kann, das ist seit vielen Jahren bekannt. Das ist allerspätestens bekannt, seit die Polizei in Bayern versucht hat, einen mutmaßlichen Reichsbürger bei Georgensgmünd zu entwaffnen. Da wusste man, der hat legale Waffen, die wollte man ihm wegnehmen, weil man ihn wegen seiner Reichsbürgergesinnung für unzuverlässig gehalten hat. Und dann hat er angefangen, auf die eintreffenden Polizisten zu schießen und hat ein Mitglied des bayerischen Spezialeinsatzkommandos dabei getötet. Und eigentlich allerspätestens seit diesem Zeitpunkt ist allen Sicherheitsbehörden klar, wie gefährlich Einsätze im Reichsbürgermilieu sein können. Es hat weitere Vorfälle gegeben, im baden-württembergischen Boxberg zum Beispiel hat ein Reichsbürger auf die Polizei geschossen. Das Problem ist erkannt und das Problem ist aber auf der anderen Seite damit noch nicht zu Ende, weil es ja gilt, Strukturen rechtzeitig zu erkennen. Das ist bei der mutmaßlich geplanten Entführung von Karl Lauterbach gelungen, das scheint bei der Gruppe Reuß gelungen zu sein. Aber das ist eben keine Gewähr, dass eine andere Gruppierung, die etwas Ähnliches in größerem Stil versucht, auch wieder rechtzeitig entdeckt werden könnte.
Der Präsident des Oberlandesgerichts Stuttgart hat in der Vorbereitung über die Gruppe Reuß gesagt, das seien keine netten Onkel mit komischen Ideen. Gibt es da die Gefahr, dass etwas unterschätzt wird? Also es gilt ja wie immer auch die Unschuldsvermutung zu Beginn eines solchen Prozesses.
Es gilt die Unschuldsvermutung. Ich bin mir allerdings doch relativ sicher, dass das dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes auch bewusst ist und dass er diese Formulierung sehr sorgfältig gewählt hat. Denn nicht ein freundlicher Onkel zu sein an sich ist ja noch nicht strafbar. Man muss ja schon ein bisschen mehr tun. Aber das Problem ist, glaube ich, bei diesem Verfahren so ein bisschen. Wir haben jetzt über sehr objektive Teile der ganzen Vorwürfe gesprochen. Es gibt da auch noch eine Vorstellungswelt, die in unserem Gespräch jetzt noch nicht angeklungen ist, wo dann so Stichworte kommen wie astrologische Beratungen, Kinderblut und seine Möglichkeiten. Und da haben einige in der Gruppe schon wirklich ziemlich absurde Dinge geglaubt und nach meinem Eindruck wirklich ernsthaft für möglich gehalten, dass zum Beispiel in der Schweiz systematisch kleine Kinder gefangen gehalten werden, von deren Blut dann die Machtelite Deutschlands und des Westens profitiert, weil das eben so eine Art Lebenselixier sein könnte. Und die Gruppe war ernsthaft auf der Suche nach diesen Kindern, wollte die befreien. Da wird es natürlich so absurd, dass man sich so ein bisschen wirklich die Frage stellt, wie ernst ist das alles zu nehmen und wie spinnert kann man denn sein? Und das ist, glaube ich, das, was dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes da durch den Kopf gegangen ist, dass er vielleicht ein bisschen Sorge hat, dass man das Ganze so lächerlich findet, dass man es irgendwann nicht mehr ernst nimmt. Ich glaube, die beiden Polizisten, die in Reutlingen beschossen worden sind, die wissen, wie ernstzunehmend die Bedrohung ist, der sie da gegenübergestanden haben.
Und worauf werden Sie in diesen Prozessen, in dieser Prozessserie besonders schauen?
Mich interessiert besonders, wie es am Oberlandesgericht Frankfurt losgehen wird, weil mein Eindruck ist, dass viele in der Gruppe darauf schauen, wie denn ihr mutmaßlicher Anführer, wie sich Heinrich der 13., Prinz Reuß, vor Gericht geben wird. Wird er da weiter eine, ich sag jetzt mal, kaiserliche Linie vertreten? Wird er möglicherweise sagen, das alles war nicht ernst? Ich denke, darauf werden viele seiner mutmaßlichen Getreuen sehr gespannt schauen. Und ich glaube, dann werden wir so richtig sehen, wohin die Reise in diesen Verfahren laufen wird.
Soweit der ARD-Sicherheitsexperte Holger Schmidt. Zu unserem nächsten Thema. Islamisten organisieren eine Demonstration in einer deutschen Großstadt. Mehr als 1000 Menschen folgen dem Aufruf. Zu sehen sind Plakate, die Deutschland als eine angebliche Wertediktatur bezeichnen oder ein Kalifat propagieren. So geschehen am Wochenende in Hamburg. Nun fordern Politikerinnen und Politiker Konsequenzen. Bundesinnenministerin Faeser, SPD, spricht sich für unverzügliches, hartes Handeln aus. Und es wird diskutiert, wie weit Versammlungen und Meinungsfreiheit geht. Aus Berlin berichtet Isabel Lerch.
Die roten Linien müssen ganz klar sein. Davon ist Bundesinnenministerin Faeser überzeugt. Keine Terrorpropaganda für die Hamas, keine Hassparolen gegen Jüdinnen und Juden und keine Gewalt. Die SPD-Politikerin sagt:
Für uns ist wichtig, dass wir gegen die islamistische Szene nach wie vor hart vorgehen. Was da zum Teil gerufen wird, ist völlig inakzeptabel. Und ich will es nochmal in aller Deutlichkeit sagen: Wer den Kalifat in Deutschland ausrufen möchte, der hat hier kein Zuhause und keine Zukunft.
Versammlungsfreiheit sei ein hohes Gut in Deutschland. Aber wenn Grenzen überschritten werden, müsse man einschreiten, so Faeser. Bundeskanzler Scholz unterstützt die Innenministerin. Für ihn ist klar:
Gegen all das, was an islamistischen Aktivitäten stattfindet, muss mit den Möglichkeiten und den Handlungsoptionen unseres Rechtsstaates vorgegangen werden. Eins muss klar sein: Alle Straftaten, überall dort, wo gegen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstoßen worden ist, müssen verfolgt werden.
Doch das allein reicht mehreren Fraktionen im Bundestag nicht mehr aus. Sie fordern strengere staatliche Konsequenzen. Konkret: Ein Verbot des Vereins Muslim Interaktiv. Die Gruppierung wird vom Verfassungsschutz als gesichert extremistisch eingestuft. Deswegen fordern die Grünen schon länger, ein Verbot zu prüfen, wie die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Kador betont.
Wir müssen islamistische Gruppen, die in Deutschland aktiv sind, das Handwerk legen und alle rechtsstaatlichen Mittel dafür in die Hand nehmen. Ich denke, die Bundesregierung weiß das und ist aufgerufen, ein Vereinsverbot so schnell wie möglich umzusetzen.
Von der Union kommen ähnliche Töne. Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Ploss fordert ein solches Verbot. Die Ampelkoalition dürfe den radikalen Islam nicht länger verharmlosen, schreibt der CDU-Politiker auf der Plattform X. Sein Parteikollege Spahn meint, es ist wichtig, sich mit dem Teil des Islam auseinanderzusetzen, der nicht die freie, offene Gesellschaft will.
Und ich kann alle anderen demokratischen Parteien nur auffordern, jetzt nicht in irgendwelchen Reflexen zu sein, sondern sich endlich mit uns geschlossen gegen diesen Teil des Islam fundamental reaktionär und mittlerweile auch aggressiv zu positionieren.
Auch die Linke verurteilt die Demonstration in Hamburg klar. Parteivorsitzender Schirdewan sagt, man müsse ein Verbot des Vereins Muslim Interaktiv debattieren. Zugleich mahnt er:
Klar ist aber auch, dass der Kampf gegen Antisemitismus nicht genutzt werden kann, um zum Beispiel die Muslime in diesem Land insgesamt zu verunglimpfen. Wir brauchen eine Strategie gegen Antisemitismus, gegen jedweden Hass und auch gegen jedweden Rassismus in diesem Land, der eben nicht sich letztendlich als islamfeindlich herausstellt.
Und was hält das Innenministerium vom Verbot des Vereins Muslim Interaktiv? Nur so viel. Man prüfe solche Verbote. Vor Abschluss der Prüfung aber will sich Faeser nicht äußern.
Soweit Isabel Lerch aus Berlin. Wichtiges von heute in Kürze, jetzt mit Stefanie Balle.
Die Generalstaatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen im Fall der in Murnau getöteten beiden Ukrainer an sich gezogen. Zur Begründung hieß es, ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Tatverdächtig ist ein 57-jähriger Russe, der in Untersuchungshaft sitzt. Er hat den Messerangriff auf die Ukrainer gestanden. Ob er aus politischen Motiven handelte, ist noch unklar. Die beiden Opfer waren ukrainische Soldaten. Sie erholten sich nach einer Kriegsverletzung in Murnau. Der französische Schauspieler Gérard Depardieu ist wegen erneuter Vorwürfe sexueller Übergriffe von der Polizei in Paris verhört worden. Dabei ging es um die Vorwürfe von zwei Frauen. Sie hatten den 75-Jährigen Anfang des Jahres wegen sexueller Belästigung angezeigt. Die Vorfälle sollen sich bei Dreharbeiten in den Jahren 2014 und 2021 ereignet haben. In den vergangenen Jahren hatten sich mehrfach Frauen gemeldet, die Depardieu der sexuellen Gewalt beschuldigen. Depardieu hat bislang alle Vorwürfe bestritten. Die Architektenkammer des Saarlandes kritisiert die Pläne der Landesregierung, das Saarbrücker Finanzamt abzureißen. In einer Mitteilung heißt es, die SPD-geführte Regierung müsse dafür eine Begründung nachreichen. Durch einen Umbau des Saarbrücker Finanzamts statt eines Abrisses könnten CO2-Emissionen eingespart werden. Im Falle eines Abrisses fordert die Architektenkammer des Saarlandes, den Standort für bezahlbaren Wohnraum zu nutzen.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend und wir schauen jetzt 20 Jahre zurück. Damals hing Europas Himmel sozusagen voller Geigen. Am 1. Mai 2004, pünktlich um Mitternacht, traten 10 Länder der Europäischen Union bei. Das war die größte Erweiterung in der Geschichte der Union. Die meisten neuen EU-Staaten waren frühere Ostblockländer wie Polen oder Ungarn. Einige waren sogar Teil der Sowjetunion gewesen, Litauen, Lettland und Estland. Die EU-Osterweiterung 20 Jahre danach hat Christian Bleker in dem baltischen Staat Estland die Generation Europa getroffen.
Auf den ersten Blick wirkt der Unterricht chaotisch. Die Abiturienten eines Gymnasiums in Tallinn sitzen in mehreren Gruppen zusammen. In der einen Hand haben die Schüler ihre Smartphones, mit der anderen schreiben sie parallel auf ihren Laptops. Der Lehrer ist kaum zu sehen, den brauchen sie heute auch nicht, erklärt Elisa Leza.
Wir haben ein Thema bekommen und recherchieren selbstständig im Netz. An unseren Laptops schreiben wir direkt die Präsentation. Wir suchen mit den Smartphones nach Informationen, das ist sehr praktisch. Außerdem braucht man diese digitalen Fähigkeiten heute überall. Das ist das Besondere an Estland.
In wenigen Tagen schreibt Elisa Abiturprüfungen und trotzdem nimmt sie sich die Zeit für ihren Zweitjob. Die 19-Jährige ist nämlich auch schon Unternehmerin. Im Unterricht hat sie gelernt, wie man eine Firma gründet. ein Start-up aufbauen. Das steht in Estland auf dem Lehrplan.
In Estland müssen wir in der 11. Klasse ein Schülerunternehmen gründen. Mit meinen Freunden wollten wir aber nicht Taschen oder Kerzen herstellen. Wir wollten was Sinnvolles produzieren. Also haben wir unseren eigenen umweltfreundlichen Luftfilter entwickelt.
Der Filter, etwa so groß wie eine Konservendose, besteht aus Rentiermoos, Wolle und Hanf. Alles biologisch abbaubar, sagt Elise stolz. 100 Stück haben sie schon verkauft. Das macht Lust auf mehr. Schon jetzt denkt sie über die Grenzen Estlands hinaus.
Estland ist ein kleines Land. Hier leben nicht viele Menschen. Aber es gibt eine starke Unternehmergemeinschaft, die mich sehr inspiriert. Ich will auch internationale Firmen gründen. Die EU macht das viel leichter.
Estland, das kleinste der drei baltischen Länder. Etwa 1,3 Millionen Menschen leben hier, die meisten in der Hauptstadt Tallinn. Mit dem Eintritt in die Europäische Union vor 20 Jahren kam der Aufschwung. Die Wirtschaftsleistung Estlands hat sich seitdem mehr als verdreifacht. In Tallinn entstehen große Glaspaläste für Banken und Unternehmen. Der Deutsche Florian Markus ist einst zum Studieren nach Estland gekommen und geblieben. Mittlerweile ist er ein gefragter Digitalexperte. Er berät Regierungen auf der ganzen Welt. Das Ziel, eine digitale Gesellschaft nach dem Vorbild Estlands.
Es geht um das Know-how, wie man da aus alten Strukturen rauskommt und in eine neue digitale Gesellschaft steigen kann. Und da hat Estland eben gemeinsam mit anderen Ländern wie Singapur oder Dänemark wirklich gute Arbeit geleistet.
Wer in Estland mit Behörden zu tun hat, muss praktisch nicht mehr aufs Amt. Den digitalen Personalausweis oder die digitale Unterschrift gibt es seit vielen Jahren. Ein Haus kaufen oder bei Wahlen die Stimmen abgeben, all das passiert im Netz. Auch das Familienleben habe hier so seine Vorzüge.
Wir haben jetzt eine 7 Monate alte Tochter, die wurde gesund geboren. Wir haben dann 3 Tage später eine Benachrichtigung im Staatsportal bekommen. Alles Gute zur Geburt des Kindes. Auf welches Konto geht das Kindergeld? Das heißt, keine Anträge, nichts ausfüllen, sondern einfach nur, wir wissen, ihr habt ein Kind, wo geht das Geld hin?
Eine Rückkehr nach Deutschland kann sich Florian Markus derzeit nicht vorstellen. Das Leben in Estland habe schließlich nicht nur digitale Vorzüge.
ARD-Korrespondent Christian Blenker über das Leben in Estland. 20 Jahre nach dem EU-Beitritt gibt es in dem kleinen Land, wie gehört, Vorzüge, aber auch große Sorgen wegen des aggressiven Nachbarn Russland. Auch in Estland wurde begrüßt, dass die USA vor wenigen Tagen neue Militärhilfe für die Ukraine in Aussicht gestellt haben. In Kiew war heute NATO-Generalsekretär Stoltenberg zu Besuch. Er bestätigte ebenfalls neue Waffenlieferungen für die Ukraine. Für einen Sieg sei es noch nicht zu spät. Marc Dugge berichtet.
Der Besuch von Stoltenberg kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. An der Front sind die ukrainischen Truppen stark unter Druck. Es mangelt vor allem an Soldaten, Munition und Luftverteidigung. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky versuchte Stoltenberg, Zuversicht zu verbreiten. Er wisse, dass ernste Verzögerungen bei der Militärhilfe zu ernsten Konsequenzen auf dem Schlachtfeld geführt hätten. Die USA seien nicht in der Lage gewesen, sich auf ein Hilfspaket zu einigen, und die Verbündeten in Europa hätten nicht die Munition im versprochenen Umfang geliefert. Das werde sich nun ändern. Mehr Unterstützung sei unterwegs, so Stoltenberg. Er nannte neben dem Milliardenhilfspaket der USA auch die angekündigte Unterstützung aus Großbritannien und das zusätzliche Luftabwehrsystem, das Deutschland versprochen hat. Bald würden weitere Hilfen folgen, so Stoltenberg. Präsident Zelensky bestätigte, dass erste amerikanische Waffenlieferungen schon eingetroffen seien. Allerdings müsse der Prozess beschleunigt werden, so Zelensky. Stoltenberg lud Zelensky außerdem zum NATO-Gipfel nach Washington ein. Allerdings dämpfte er die Hoffnung auf einen schnellen Beitritt der Ukraine. Er hoffe aber, dass dieser Tag so bald wie möglich kommen werde.
Soweit zur Lage in der Ukraine. Und damit ans andere Ende Europas, nach Spanien. Es geht um Ministerpräsident Sanchez. Weil es Korruptionsvorwürfe gegen seine Frau gibt, wollte Spaniens Regierungschef zurücktreten, hat das überlegt. Nun hat er aber entschieden, im Amt zu bleiben. Die Vorwürfe sieht er als Teil einer Schmutzkampagne. Aus Madrid berichtet Marc Hoffmann.
Bis zuletzt hatte Sanchez seine Entscheidung für sich behalten. Nach knapp 5 Tagen der Ungewissheit schafft Spaniens Ministerpräsident Klarheit.
He decidido seguir.
Weitermachen, und zwar an der Spitze seiner Regierung.
Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
Sanchez selbst war es, der einen möglichen Rücktritt vom Posten des Ministerpräsidenten ins Spiel gebracht hatte, angesichts immer neuer Korruptionsvorwürfe gegen seine Frau. Vorwürfe, die vor allem von rechtsgerichteten Medien verbreitet wurden und zu wesentlichen Teilen widerlegt sind. Die Anzeige der rechtsgerichteten Organisation Manus Limpias, zu Deutsch saubere Hände, und eingeleitete Vorermittlungen waren in der vergangenen Woche der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte.
No es una cuestión ideológica.
Es handele sich hier nicht um eine ideologische Frage, so Sanchez am Vormittag. Es gehe um Respekt, Würde und um Prinzipien, die weit über politische Meinungsäußerung hinausgehen. So etwas habe nichts mit einer legitimen Debatte zwischen politischen Parteien zu tun. Sanchez spricht wörtlich von einer Verleumdungskampagne gegen seine Ehefrau, die selbst kein öffentliches Amt innehat, sondern als Marketing-Expertin arbeitet. Die fortwährenden Angriffe aus der Opposition würden Politik und Gesellschaft vergiften, so Sanchez, und das habe das Land zu lange zugelassen. Tatsächlich hat sich der politische Umgang in Spanien in den zurückliegenden Jahren merklich verschlechtert. Die Kluft zwischen den Lagern ist groß. Vertreter der rechtskonservativen Opposition, aber auch aus dem linken Regierungslager, verwenden einen erheblichen Teil ihrer Zeit und Energie mit Angriffen auf den jeweiligen Gegner. Sanchez fordert nun ein Umdenken und eine Art Neuanfang.
Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo.
Ich rufe die spanische Gesellschaft dazu auf, mit gutem Beispiel voranzugehen. Denn das Übel sei keineswegs auf Spanien beschränkt. Diese Art der Angriffe seien Teil einer globalen reaktionären Bewegung, die auf Unwahrheit, Hass und Bedrohungen setze. In der Zentrale der sozialistischen Partei PSOE dürfte man erleichtert aufatmen. Ein Rückzug ihres Vorsitzenden Sanchez wäre auch in den eigenen Reihen einem Beben gleichgekommen. Zehntausende Parteianhänger hatten am Wochenende demonstrativ ihre Solidarität mit Sanchez gezeigt. Parteifreunde hatten ihn aufgefordert, weiterzumachen. Sanchez selbst blieb bis zum Morgen auf Tauchstation. Er hatte alle seine Termine abgesagt, was die konservative Opposition als Politikschauspiel bezeichnete, um daraus lediglich politisches Kapital zu schlagen.
Soweit Marc Hoffmann aus Spanien. Dort macht Regierungschef Sanchez weiter. Aus Schottland dagegen wird gemeldet, dass der dortige Regierungschef seinen Rücktritt angekündigt hat. Schottlands First Minister Hamza Yousaf. Hintergrund ist offenbar ein Streit in der Regierungskoalition. Es geht um Klimaschutz. Christoph Prössel berichtet.
In der vergangenen Woche hatte Hamza Yousaf die Zusammenarbeit mit den schottischen Grünen beendet. Es hatte Streit gegeben um die Klimaschutzziele der Regionalregierung. Yousaf hält diese offenbar nicht mehr für realistisch. Doch die Art und Weise, wie die Koalition auseinanderbrach und vor allem die Tatsache, dass mehrere Ziele der Partner sich nicht umsetzen ließen, führte offenbar zu dieser Trennung. Hamza Yousaf wollte eigentlich eine Minderheitsregierung führen, doch dann wurde deutlich, Yousaf würde in dieser Woche kein Misstrauensvotum überleben. Vertrauen sei fundamental, sagte der 39-Jährige.
For a minority government to be able to govern effectively and efficiently, trust when working with the opposition is clearly fundamental.
Jetzt ist deutlich geworden, dass ein Misstrauensvotum gegen mich ausgehen könnte. Deswegen werde ich meine Werte nicht verraten, nur um an der Macht zu bleiben.
Or do deals with whomever. Simply for retaining power.
Dass das Vertrauen verspielt ist, machte am Morgen auch Patrick Harvey deutlich. Er ist Co-Vorsitzender der Grünen und war Kabinettsmitglied.
But I don't think Hamza Yousaf in any more is in a position to be able to lead such a stable minority, because it depends on trust, and he personally has broken trust.
Harvey ließ durchblicken, dass die Grünen eine Minderheitsregierung der SNP tolerieren und unterstützen würden, aber nicht mit Hamza Yousaf an der Spitze. Die schottische Nationalpartei wird nun einen neuen Vorsitzenden bestimmen. Der oder die soll dann auch Ministerpräsident von Schottland werden. Die SNP ist stärkste Kraft im schottischen Parlament, hat aber keine Mehrheit, bräuchte also einen Koalitionspartner oder müsste die Aussicht haben, als Minderheitsregierung toleriert zu werden. Yousaf hatte in der vergangenen Woche Woche gesagt, dass er es für unrealistisch halte, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 75% zu reduzieren. Dies war Bestandteil der Koalitionsvereinbarung. Zuvor hatte bereits das britische Parlament in London ein Gesetz kassiert, das eine liberalere Genderpolitik umsetzen sollte. Am Morgen musste Grünen-Politiker Harvey in der BBC die Frage beantworten, ob die Regierung auseinanderbrach, weil sie nicht liefern konnte.
What ended them? Was attacked by the UK government, which would have happened whether Greens were part of the government or not.
Diese Ziele seien umsetzbar gewesen, sagte Harvey. Egal, ob die Grünen Teil der Regierung sind oder nicht, wäre das auch Politik der SNP gewesen. Die britische Regierung in London habe die schottische Politik attackiert. Die SNP kommt zunehmend unter Druck. Yusuf war vor 13 Monaten zum Regierungschef gewählt worden, nachdem Nicola Sturgeon wegen eines Finanzskandals zurücktreten musste. Seitdem rutscht die Partei, die für die Unabhängigkeit Schottlands kämpft, in den Umfragen ab. Zulegen kann vor allem Labour.
Wir tauchen ab in die farbenprächtige Unterwasserwelt vor der Küste Australiens, das Great Barrier Reef. Es fasziniert schon auf Fotos, auf Taucher wirkt es geradezu magisch. Doch dem Great Barrier Reef geht es schlecht. Ein großer Teil leidet unter einer massiven Korallenbleiche. Experten sehen darin eine Auswirkung des Klimawandels. Die Wassertemperatur der Meere hat sich verändert. Und diese Veränderung wiederum bringt Korallen des Great Barrier Reefs dazu, die bunten Algen abzustoßen, die in ihrem Gewebe leben. Ob es Chancen auf Erholung gibt, darüber hat Jennifer Johnston mit Wissenschaftlern, Tauchern und Forschern gesprochen.
In Neoprenanzug und mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken springt die Wissenschaftlerin Ann Hoggett ins Wasser. Sie beobachtet seit Jahrzehnten die Korallenriffe im Norden des Great Barrier Reefs. Das einzige Mal, dass wir hier so eine schlimme Bleiche erlebt haben, war 2016, als mehr oder weniger alles abgestorben ist. Ann Hoggett taucht an weißen Korallen vorbei. Die Tiere haben die Algen abgestoßen, die sie sonst ernähren und ihnen Farbe geben. Es ist ihre Reaktion auf Hitzestress. Die Wassertemperatur der vergangenen Wochen war mehr als 1 Grad wärmer als im Durchschnitt. Unsere Schätzung ist, dass rund die Hälfte der Korallenriffe diesen Sommer mehr Hitzestress erlebt haben als je zuvor. Es ist wirklich ernst, sehr weitreichend, sagt David Wachenfeld. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Australian Institute of Marine Science, kurz AIMS. Zusammen mit anderen Instituten hat er vor kurzem einen Bericht veröffentlicht. Ihre Luftaufnahmen zeigen, 3/4 des Riffs kämpfen dieses Jahr mit einer Korallenbleiche. Das erste Mal trifft die Bleiche alle Regionen des Riffs gleichzeitig. Also nicht nur den Süden und die Mitte, sondern auch den Norden, der sonst häufig verschont bleibt.
It's the first time we've seen it in all 3 regions. In one summer.
Das Great Barrier Reef ist das größte zusammenhängende Riff der Welt. Es ist größer als Italien und besteht aus mehr als 3000 Einzelriffen. Die derzeitige Massenbleiche ist die 5. innerhalb von 8 Jahren, also innerhalb eines kurzen Zeitraums. Mark Reed hat sie alle mitbekommen. Er arbeitet bei der Marine Park Authority.
Es ist hart,
die Auswirkungen auf dieses besondere Ökosystem zu sehen. Wir haben dieses Jahr bereits tote Korallen gesichtet. Und die Bleiche sei noch in vollem Gange. Er hat aber auch Hoffnung. Nicht alle weißen Korallen werden auch definitiv sterben. Es hängt davon ab, wie lange die Korallen diesen hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Das bestimmt, ob sie sich erholen können. Derzeit kühlt sich das Riff langsam ab. Geht das schnell genug, nehmen die Korallen die Algen wieder auf, bekommen damit wieder Nahrung und Farbe. Korallen sind sehr widerstandsfähig und haben sich auch schon nach früheren Bleichen erholt. Allerdings brauchen sie dafür Zeit und die Massenbleichen passieren in immer kürzeren Abständen. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Korallenriffe weltweit, sagt Mark Reed. Denn nicht nur das australische Great Barrier Reef ist durch Korallenbleichen bedroht, sondern rund die Hälfte der Korallenriffe weltweit. Die Wissenschaftlerin Ann Hoggett kann daher nicht verstehen, warum Regierungen weiter so wenig gegen die fortschreitende Erderwärmung tun. Es macht mich einfach wütend, dass es in unserer Macht liegt, dies zu verhindern und wir nicht annähernd schnell genug handeln. Die Wissenschaftler werden das Great Barrier Reef die kommenden Wochen weiter genau beobachten. Über Wasser und unter Wasser. In einigen Monaten können die Forscher dann sagen, ob es die verheerendste Korallenbleiche der Geschichte des Great Barrier Reefs ist. Eine der schwersten ist es auf jeden Fall.
Das Wetter im Saarland. In der Nacht mal mehr, mal weniger Wolken. Einzelne Schauer, vor allem in Richtung Mosel möglich. 12 bis 8 Grad in der Nacht. Morgen am Dienstag erst viele Wolken, anfangs ein bisschen Regen und kaum Sonne. Der Nachmittag wird dann freundlicher. Zum frühen Abend hin kann es Schauer und Gewitter geben. Durchaus auch kräftige. 20 bis 25 Grad morgen. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Isabel Tentrup. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.